Heute schauen wir die Ausstellung Groundwork im SAM genau an. Hier in Basel erstmals als dreiteilige Filmreihe und Ausstellung gezeigt, verfolgt sie die konzeptuelle Entwicklung sowie die Feldforschung der zeitgenössischen Architektinnen Xu Tiantian, B+ und Carla Chukaba. Im Dialog mit Objekten und Artefakten aus den dargestellten Projekten wirft jeder Film einen kritischen Blick darauf, wie diese Architektinnen in den frühen Phasen ihrer Projekte mit ihren jeweiligen Umgebungen arbeiten. Ich bin Samuel Leuenberger, Kurator, Verleger und Gründer vom Ausstellungsraum Salz in Biersfelden und Benwil.
Und ich bin Sophie Lardon, Künstlerin, Designerin, und zusammen hosten wir den Podcast This is Basel, eine Serie über Kunst, Design und Architektur. Im Zentrum stehen die Arbeiten dreier zeitgenössischer Architektinnen. Die Frage, wie Architektur heute überhaupt noch dargestellt, vermittelt und verstanden werden kann. Denn viele der entscheidenden Prozesse von Architektur passieren lange bevor gebaut wird, bevor Räume betreten oder Gebäude sichtbar werden. Sie entstehen in Landschaften, politischen Entscheidungen, ökologischen Veränderungen, Infrastrukturen und unsichtbaren Systemen. Wie kann man sagen, was typischen Architekturdarstellungen oft entgeht? Und welche Potenzial besitzt dabei der dokumentarische Film als kuratorisches Werkzeug? Mit genau diesen Fragen beschäftigt sich die Ausstellung Groundwork.
Für die Leute, die das SAM noch nicht kennen, das Schweizerische Architekturmuseum. Das SAM, Schweizerische Architekturmuseum, ist die führende Institution der Schweiz für zeitgenössische Architektur und urbane Fragestellungen. Das Museum wurde 1984 als private Stiftung gegründet, mit dem Ziel, eine Plattform für die kritische Auseinandersetzung mit Architektur, Städtebau und dem gebauten Umfeld zu schaffen. Nach seinen Anfängen im Domushaus am Fluggästlein zog das Museum später in das historische Gebäude der Kunsthalle Basel am Steinenberg, wo es sich bis heute noch befindet.
Yuma Shinohara ist seit 8 Jahren Kurator am SAM Schweizerischen Architekturmuseum in Basel. Zuvor arbeitete er in redaktionellen und kuratorischen Funktionen bei Institutionen wie Storefront for Art, Architecture New York, Ruby Press, der Akademie der Künste sowie dem Canadian Center for Architecture. Neben Beiträgen für Zeitschriften wie Arch Plus, Lotus International und Kenshi Kusashi hielt er Vorträge und war Gastkritiker an Institutionen wie der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, der ETH Zürich, der Technischen Universität Wien, der Estonian Academy of Arts sowie dem Architectural Institute of Japan. Am SAM kuratiert er Ausstellungen wie Swim City, Beton, Make Do With Now, das Say Swiss Architecture Yearbook und zuletzt What Was Could Be. Seine Arbeiten bewegt sich an den Schnittstellen von Architektur, Gesellschaft, Ökologie und visueller Kunst und Kultur. Shinohara studierte vergleichende Literatur und Gesellschaftswissenschaften an der Columbia University in New York. Ein großes herzliches Willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, nimmst du dir Zeit?
Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Ja, danke schön, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, es scheint, als hättest du schon 4 Leben gelebt mit diesem Curriculum mit dir.
Genau, wir haben sehr die Ausstellung genossen. Wir konnten eine Preview genießen vor 2 Wochen. Und es sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Es ist eine sehr filmische Erfahrung. Und können wir zum Beispiel als erstes über das Potenzial des dokumentarischen Films als kuratorisches Werkzeug hervorheben, sprechen? Ich fand das sehr spannend, dass das Genre vom Film gebraucht wird. Ich würde auch gerne nachher mehr über die Rolle von Francesco Garuti persönlich hören, weil ich ihn indirekt kannte durch seinen Vater Alberto Garuti, der vor nicht langer Zeit gestorben ist, der auch hier mal am Parco ausgestellt hat in Basel. Cinematografische Sprache und Grafik vermitteln die Größe und die Perspektive von dieser dreiteiligen Filmserie auch. Als erstes vielleicht auch, warum wurden genau diese 3 Projekte ausgewählt? Oder umgekehrt gefragt, wer hat die Dringlichkeit dieser Serie definiert oder ausgewählt? Kannst du hier ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, gerne. Also zunächst mal, wie du auch anfangs gesagt hast, das ist ja eine Ausstellung, die wir von dem Canadian Center for Architecture in Montreal übernehmen. Das heißt, eigentlich diese Entscheidung, eigentlich diese Projekte auszustellen, auch die Dringlichkeit dieser Aufgabe ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen die Dringlichkeit, die diese Institution CCA so gespürt hat. Aber es ist ja gleichzeitig auch ein Gefühl oder auch eine Grundhaltung, die wir als SAM hier in Basel auch sehr stark teilen. Das ist eigentlich diese Idee, dass Architektur ja eigentlich weit mehr als eigentlich die Schaffung von schönen Objekten ist, sondern auch eine gewissermaßen gesellschaftliche Aufgabe ist, oder? Das, was Architekten bauen oder wo sie involviert werden, auch eine größere soziale Auswirkung haben. Und deswegen muss man auch Architektur in ihrem entsprechenden gesellschaftlichen, politischen Kontext auch betrachten. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ausgangslage für dieses Projekt gewesen. Also drei Praktiken oder drei Büros, drei Architektinnen zu finden, die jeweils auf ihre eigene Art und Weise so ein bisschen die herkömmliche Verständnis von Architektur anders denken wollen, anders praktizieren wollen. Und wir sehen auch in diesen Filmen, das sind ja eigentlich Filme, die eigentlich eine sehr ungewöhnliche Erzählung von Architektur haben, oder? Also es ist, die zeigen kein fertiges Gebäude. Also es geht eigentlich nicht um ein fertiges Gebäude. Eigentlich auch alle Filme hören auf, bevor man überhaupt über das Konkrete eigentlich anfängt zu reden. Sondern man zeigt hier eigentlich den Prozess, also eigentlich diese erste Phase des Entwurfs, wo man überhaupt zu einem Verständnis kommt, okay, was kann man eigentlich hier machen? Und was gibt es eigentlich schon? Was für Menschen gibt es da bereits vor Ort? Und wie kann man eigentlich mit ihnen arbeiten, um etwas zu machen? Ja? Das heißt, genau, es ist eigentlich eine Architekturausstellung, die eigentlich keine Architektur zeigt. Aber das ist gerade das, was wir eigentlich wollten, das auch zu zeigen, dass diese Art der gesellschaftlichen Verhandlung, oder? Dass das auch irgendwie ein wesentliches Teil der Architektur ist. Zu deiner Frage, also wie hat man die drei Büros ausgewählt? Das ist etwas, was Francesco Gauti und Irene Chin, also die beiden Kuratorinnen, mir erzählt haben. Also es war auch so teilweise auch eine logistische Überlegung vielleicht. Also die hatten einfach eine Zeitspanne definiert, wo sie diese drei Filme machen wollten. Es war drei Filme nacheinander in einem Zeitspanne von 1,5 Jahren. Also wirklich sportliches Programm. Und sie haben da mehrere Architekturbüros angefragt und mit ihnen Interviews geführt und dann drei unterschiedliche, glaube ich, Ansätze ausgewählt, die jeweils es war wichtig, dass es einfach in einer sehr, sehr frühen Phase war, wo das Ergebnis noch offen war, oder? Sodass man wirklich auch diesen Prozess des Suchens irgendwie dokumentarisch begleiten konnte. Ne? Und auf diese Weise wurden dann diese drei Büros ausgewählt, die aber auch jeweils natürlich auch eine etwas globale Ausrichtung haben, sehr unterschiedliche Kontexte und auch natürlich so von der Persönlichkeit her sehr anders sind. Das sieht man, glaube ich, auch in den Filmen.
Sind dann die zwei Kuratorinnen, Garuti und Erin Chin, sind die beide auch aktiv in Kanada, in Montreal, in der Institution tätig oder mit beigezogen?
Genau, nee, die sind beide als Kuratorinnen angestellt vom CCA. Genau, und das sind auch ehemalige Kolleginnen von mir auch. Also als ich da war, bevor ich nach SAM gekommen bin, habe ich auch mit denen gearbeitet.
Ja, die Thematiken, also wie du auch schon gesagt hast, es geht eigentlich um verschiedene auch Methoden, fällt auch. Es geht immer um Prozess in den ganzen Filmen. Es geht um dieses Prozessarbeiten, was man daraus findet. Und man stellt ja auch in Frage, wie wir jetzt den Raum nutzen oder schaffen, wie wir Nachhaltigkeit aufbauen. Das ist ja immer die Frage auch im Design oder in der Architektur. Und wie wir intervenieren können. Ein paar von diesen Projekten haben auch interveniert, aktiv. Also zum Beispiel das Café-Projekt. Da kannst du auch ein bisschen ausführen. Das sind ja wichtige Dialoge, die eigentlich konstant in unserer, also in dieser Architekturwelt eigentlich existieren. Und wie siehst du diese Ausweitung eines solchen, ich sag jetzt den mal Ripple-Effekt? Also es gibt ja positive Ripple-Effekte und negative. Könntest du, also deiner Abschätzung nach, ein Beispiel machen für den Städtebau, ein negatives und ein positives zum Beispiel, und wie sich das in der Zukunft auch ein bisschen formen wird?
Was mir natürlich sehr, sehr viel Sorge bereitet, ist auch natürlich die gesellschaftlichen Themen, die alle jetzt gerade Sorge bereiten, oder? Mhm. Klimakrise, wie man als eine Gesellschaft, als eine Kultur eigentlich dagegen sich wehrten, das ist auch in der Architektur ein sehr, sehr großes Thema und auch ein Thema mit besonderer Dringlichkeit für die Bauindustrie, weil also es sind oft wiederholte Fakt, dass die Bauindustrie für 38% globaler CO2-Ausstöße verantwortlich ist. Deswegen. Und das ist auch ein Fakt, der dann auch vielfach zum Beispiel auch in den Filmen auch vorkommt, also vor allem in dem zweiten Film. Und das heißt auch, dass Architektur Also wenn wir eigentlich Architektur genauso, wie wir es immer gemacht haben, weitermachen, dann tragen wir auch wesentlich auch dazu bei, dass diese Welt dann, ne, also vielleicht in 30, 40 Jahren dann nicht mehr in der Form jetzt vorhanden ist, wie wir es heute haben. Und das braucht eigentlich einen sehr großen und sehr schnellen Kulturwechsel. Ne? Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass die Architektur oder die Bauindustrie insgesamt auch einen sehr großen Hebel hat, um diese CO2-Ausstöße, auch diesen Klimawandel ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Und das ist natürlich auch die Kehrseite, die auch sehr hoffnungsvoll ist. Ne? Und das sieht man ja auch gleichzeitig, dass vor allem in der jüngeren Generation von Architekturschaffenden, das ist das Thema Nummer eins. Und viele setzen sich auch sehr ernsthaft damit auseinander. Also wie kann man diese sogenannte Bauwende herleiten? Also was muss man... Und was muss man eigentlich anders denken, was muss man anders machen? Ne? Und das bedeutet aber auch ein bisschen, ja, so ein bisschen das herkömmliche Bild von guter Architektur auch anders zu denken. Man muss da mehr mit Wiederverwendung oder irgendwie so ökologischen Materialien, auch die Lieferketten von Materialien neu denken, überhaupt wie wir Material einsetzen, wo wir die herholen etc. Diese Fragen muss man auch stellen. Und das ist auch gewissermaßen auch ein Grund dafür, dass wir ja Architektur nicht mehr als eine vereinzelte Disziplin wirklich mehr betrachten können, sondern auch als etwas, was einen größeren Kontext oder Ökosystem, könnte man meinen, was ja also politische, finanzielle, also logistische Interessen alles beinhaltet. Ja. Das ist vielleicht auch dieser Ripple-Effekt, was du meinst. Also das ist eigentlich zunehmend auch unmöglich geworden ist, vielleicht Architektur als vereint, also als in Isolation quasi zu betrachten, sondern man muss es auch immer in Zusammenspiel mit diesen größeren Faktoren auch ja zusammen denken.
Willst du noch ein bisschen darüber reden, was die Projekte eigentlich sind von Groundwork?
Mhm. Genau, es sind drei Filme jeweils und auch drei Ausstellungen, die also jeweils etwa 40 bis 50 Minuten lang. Der erste Film heißt Into the Island und porträtiert eine chinesische Architektin, Xu Tiantian, die ein Büro in Beijing hat. Und dieser Film begleitet sie in ihrem Prozess für die Entwicklung eines Museums für eine Insel an der Ostküste von China, die Insel Meizhou. Eine Insel, die kulturgeschichtlich sehr, sehr bedeutsam ist, auch bekannt als die Geburtsstätte von einer von der Verehrungskult von einer Meeresgöttin Mazu und deswegen auch sehr stark unter touristischem Druck steht. Also es gibt einfach so ein bisschen, also immer mehr Besucherinnen, die hinkommen und ja, die ganze Insel muss dann irgendwie sich neu sortieren. Ne? Und die ursprüngliche Anfrage an Xu Tiantian war eigentlich einfach einen Entwurf für ein Museum zu entwickeln, wo man eigentlich diese lokale Tradition, die lebendigen Traditionen dieser Insel zur Schau stellen kann. Aber das ist auch etwas, was diese Architektin gleich in Frage gestellt hat, interessanterweise. Also sie betreibt ja ansonsten auch eine sehr, sehr subtile Art von Architektur, die sie architektonische Akupunktur nennt. Also das heißt, also statt so große Gesten oder objekthafte Gebäude irgendwo hinzustellen, also zieht sie vor, also wirklich zunächst mal also die Flüsse, also wirklich so die Energieflüsse, die Menschenflüsse, also wie die Leute sich bewegen in einem Ort, zunächst lesen, zu kartografieren und dann, wo es dann irgendwie nicht ganz so gut funktioniert, dann kleine minimale Interventionen hinzusetzen, die dann eigentlich diesen Fluss wie Akupunktur halt, ne, also ein bisschen verbessern würden. Und sie hat dann für dieses Projekt auch diesen Ansatz dann weitergetragen und meinte, ja, statt irgendwie so ein großes Museum, was eigentlich diese Konzentration von Menschen nur verschlimmen würde, vielleicht können wir stattdessen 6 Orte auf dieser Insel identifizieren, wo diese lebendigen Traditionen noch zu erfahren sind, erlebend sind und dort wirklich sehr kleine Infrastrukturen hinsetzen, wo die Menschen, die Touristinnen kommen können und ein bisschen mehr über diese Traditionen lernen können. Und das verteilt natürlich auch die Menschen auf die gesamte Insel und ist für alle ein bisschen besser. Ja, hat auch die Funktion, dass auch diese lebendigen Traditionen dann noch weiter unterstützt werden, auch zum Beispiel. Das ist so ein bisschen ja so die Geschichte, die in dem ersten Film erzählt wird. Im zweiten Film geht es um das Berliner Architektenkollektiv B+, das versucht, ja, so ein bisschen eigentlich eine politische Kampagne zu starten. Also vor allem, um die Baukultur weg von Ersatzneubau und hin zum Umbau so zu fördern oder umzusatteln. Also auch aus ökologischen Überzeugungen, auch in dem Glauben, dass eigentlich das Umbau von den bestehenden Bauten eigentlich viel ressourcenschonend und auch viel günstiger und auch sozialverträglicher als ein Praxis ist, als eigentlich bestehende Bauten abzubrechen, die neu zu bauen. Neubau. Genau, und dafür wollen sie eine sogenannte Europäische Bürgerinitiative starten. Das ist ein Instrument, so ein basisdemokratisches Instrument in der Europäischen Union, wo wenn du 1 Million Unterschriften in 7 Ländern sammeln kannst, dann kannst du einen Gesetzesvorschlag der Exekutive vorlegen und die ist dann quasi gezwungen, die in Kenntnis zu nehmen und irgendwie die zu prüfen, oder? In diesem Film geht es darum, so ein bisschen diesen Prozess zu begleiten, wie B+ zunächst diese Idee hat und wie diese Idee dann ausgereift wird durch unterschiedliche Dialoge, die sie haben mit unterschiedlichen Praktizierenden, also Juristinnen, andere, also Marketingmanager zum Beispiel auch, also Kommunikationskampagnen Leute irgendwie etc., um eben diese Messaging quasi aufzubauen, um 1 Million Unterschriften für diese politische Kampagne quasi zu sammeln. Sehr, sehr spannender Film. Der dritte Film ist, das heißt With an Acre und handelt von der brasilianischen Architektin Carla Joaçaba, die eigentlich die angefragt worden ist von einer Kollektiv von Kleinbäuerinnen in Minas Gerais, ein Bundesstaat in Brasilien, wo sie gegen extraktive Landwirtschaft, also ausbeuterische Praktiken, aber auch Monokultur, also durch große Player in der Kaffeeindustrie quasi kämpfen. Und sie trägt auch dazu bei oder sie macht eine Geste der Unterstützung, indem sie eigentlich für sie ein kleines Pavillon baut, das eigentlich unterschiedliche Funktionen beherbergen sollte. Einerseits so ein Lernzentrum, andererseits Veranstaltungsraum etc. Und hier geht es mehr so um die Suche nach einer passenden Sprache. Also was gibt es eigentlich vor Ort? Was für Materialien kann man sehr günstig und schnell vor Ort eigentlich finden? Und wie kann man die eigentlich mit den minimalsten Mitteln zusammenstellen, um irgendwie eine Art Schutzraum für diese Kleinbäuerinnen zu entwickeln? Ja, also auch 3 Filme, die wirklich auf 3 sehr unterschiedliche Maßstäbe auch irgendwie agieren. Ja.
Und doch alle irgendwie sozialpolitisch viel, viel ansprechen. Ja. Ist ja sehr spannend, oder? Auch wie die Gesellschaft funktioniert und sich wandelt und sich wortwörtlich bewegt durch den Raum. Das ist sehr spannend. Diese 3 Filme wurden ja ursprünglich in Montreal als 3 Einzelausstellungen, glaube ich, gezeigt. Hier habt ihr jetzt alle zusammengetan und man hat das Gefühl, man ist in einer Filmausstellung. Der erste Raum, wenn man reinkommt, ist voll mit Objekten auch, die Referenzen haben zu den 3 verschiedenen Projekten. Von was ich verstanden habe, ist eben in den ursprünglichen Serie von 3 Ausstellungen gab es noch viel mehr Objekte mit dem jeweiligen Film. Hier in der Ausstellung ist es ein bisschen eine separate Präsentation, fühlt sich wenigstens so an. Und ich frage mich natürlich auch immer aus Ausstellerbesucher, Perspektive. Ein Besucher, der die Projekte noch nicht kennt und reinkommt, die Objekte sind ja so ein bisschen gemischt auf einem Tisch. Wie muss man sich orientieren oder ist es eher ein Entdecken von spannenden Objekten und dann, wenn man die Filme sieht, fallen die Sachen irgendwie zusammen? Oder wie kann man sich diesem Sujet nähern, vor allem auch den Objekten? Jetzt abgesehen von den Filmbeschreibungen, die du gemacht hast, wenn man nicht so sattelfest ist mit Architektur.
Ich denke, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man eigentlich diese Ausstellung sich annähern kann. Es gibt, klar, natürlich jedes Objekt hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Diese Bedeutung werden also absichtlich nicht durch Labels an dem Tisch erklärt, sondern es gibt noch ein Begleitheft, wo man reinschauen kann, wenn man daran Interesse hat. Aber es ist ja auch gleichzeitig so, dass wir eigentlich mit dieser Szenografie auch diese Objekte als Objekte an sich so ein bisschen hervorheben wollten. Also dass man auch so ein bisschen die ästhetische Qualität oder die haptische Präsenz dieser Objekte irgendwie auch hervorheben möchte. Erstens durch diese Anordnung oder Anreihung dieser Objekte auf diese bühnenartigen Tisch. Das gibt dem ein bisschen so einen dramatischen Effekt. Und dann zweitens gibt es ja auch so vereinzelte Spotlights, die auf gewisse Objekte gerichtet sind, die auch dazu dienen, so ein bisschen die Textur vielleicht, die Oberflächen dieser Objekte wirklich auch hervorzuheben. Also man kann diese Objekte auch als erstmal schöne Objekte mal einmal betrachten. Sind auch so ein bisschen exotische Objekte, eigentlich so Mitbringsel, also tatsächlich aus den drei Orten, die in diesen Filmen eigentlich porträtiert werden. Und dann kann man sich die Filme anschauen und dann in den Filmen kommen auch diese Objekte wieder mal vor, oder? Und dann, also durch diese Filme verstehst du so ein bisschen den größeren Kontext, dann kommst du zurück und dann hast du noch ein Verständnis dafür, wo diese Objekte eigentlich zu verorten sind, gewissermaßen. Aber man kann es auch natürlich so von Anfang an, also alles mit dem Booklet, alles durchlesen. Was haben diese Objekte eigentlich für Bedeutung? Und hast ja auch so ein bisschen ein Gefühl für die Geschichten, die erzählt werden. Und dann kannst du jetzt diesen Film. Also es gibt ja so mehrere so Reihenfolge, wo man eigentlich diese Objekte irgendwie erleben kann, sagen wir mal.
Ja, und so wie sie präsentiert sind auf dem Tisch, kriegen sie ja auch so einen Wert, oder? Mhm. Plötzlich sind auch ein bisschen die banalen Objekte werden sehr speziell. Also ja. Es ist ja auch wie so ein Relic,
genau.
Fast schon, oder?
Ja, so ein
Artefakt.
Also ich fand es noch schön eigentlich, wie sie präsentiert waren, weil du fragst dich natürlich noch mehr, was das Objekt bedeutet. Mhm. Wahrscheinlich mehr, als wenn du es nur im Film irgendwo im Hintergrund siehst, oder? Ja. Es wird ein Protagonist sozusagen fast, oder?
Genau, ja. Genau.
Oder man, also es ist ja eben wieder dieses Prozess, man versteht den Gedankengang oder woher er gekommen ist. Also ich habe einen kleinen Plywood, ein Stück Holz. Wieso inspiriert mich das? Wie kann ich das eigentlich so konzipieren, dass da ein Haus draufsteht für, also dieses Center in Minas Gerais zum Beispiel oder so? Passt eigentlich gerade. Also du hast ja eben ursprünglich Literatur und Gesellschaftswissenschaften studiert. Und da habe ich mir auch gefragt, wie Architektur erzählt wird. Also ich bin sehr interessiert an dem Storytelling. Ich finde das eine wahnsinnig schöne Art, Dinge, also hier auch mit Podcast, also Dinge in Menschen näher zu bringen. Und da frage ich mich eben auch, in diesem ersten Saal siehst du genau diese Artefakten, genau wie du sagst, mit den Spotlights, da wird eine Geschichte erzählt. Wie wichtig ist jetzt Geschichten erzählen oder anders gefragt, Fabel erzählen vielleicht auch in der Architektur? Und gibt es irgendwelche Geschichten oder Fabel, die bei dem Projekt bei dir bleiben werden und vielleicht auch etwas für zukünftige Projekte irgendwie mithören werden?
Ja, also ich glaube, Geschichten erzählen, Narrative schaffen um Architektur, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, Zukunftsaufgabe für die Architektur, oder? Also wie schafft man Architektur zu erzählen auf eine Art und Weise, dass sie auch für Leute, die nicht aus der Architektur kommen, auch verständlich sind, und dass sie auch irgendwie so ein bisschen die Bedeutung von Architektur übermitteln. Ne? Also ich denke, Architektur ist ja ein sehr interessantes Fach. Also es ist ja irgendwo zwischen Kunst, aber auch Technik. Man kann auch Architektur sehr, sehr technisch betrachten, also als eine Reihe von Projektschritten und unterschiedliche Details, die ausgeführt werden müssen. Also wo man welches Material einsetzt, etc., etc., auch statische Berechnungen, etc. Das ist alles natürlich auch ein Teil der Architektur. Aber das ist auch gleichzeitig auch ein Teil der Architektur, was für Architekten, Architekten sehr, sehr interessant ist. Also niemand interessiert sich mehr für so mega kleine Details wie so ein Handgriff oder irgendwie, keine Ahnung, wo eine Wand, eine Decke jetzt, wie die zusammenkommen, wie Architekten, weil sie einfach so sehr, sehr viel Zeit und einfach Mühe da reinstecken und wissen dann, wie durchgedacht alles ist. Ne? Aber gleichzeitig, das ist auch ein Teilaspekt der Architektur, die vielleicht nicht für manche Leute nicht ganz so verständlich ist. Und es ist ja auch, also so ein bisschen ein Problem, dass es dann so ein bisschen eine Diskrepanz gibt, also zwischen den Diskussionen, Diskursen, die in der Architekturfachwelt stattfinden, und die größeren gesellschaftlichen Diskursen, also die auch nebenbei stattfinden. Wie kann man eigentlich diese beiden Ebenen zusammenfügen? Und dafür ist, glaube ich, diese Idee von Erzählungen auch sehr, sehr wichtig. Ne? Weil eben Architektur hat ja auch gleichzeitig auch eine sehr, sehr nahbare emotionale Ebene, ist eine sehr sinnliche Ebene, und letztendlich ist es ja auch etwas, was alle angeht, oder? Also alle verbringen einen Großteil ihres Lebens in Bauten, in Städten. Also man hat ja eigentlich eine sehr, sehr unmittelbare ja, so Beziehung zu und auch Expertise über Architektur. Und wie kann man auch die Leute auch ermächtigen, ihre Erfahrungen mit der Architektur in Worte zu fassen und auch ja, so ein bisschen wirklich auch verinnerlichen, dass auch Architektur ja auch etwas von gesellschaftlicher Relevanz ist. Also ich denke, dafür ist eben auch ja, so ein bisschen diese Storytelling auch sehr wichtig. Und ich denke, ja, also und das wird auch immer wichtiger, also als Architektur so ein bisschen über ihre eigene Disziplin oder Disziplinengrenzen hinaus wagen muss, ne? Also weil eben die Probleme immer größer werden, also bis hin zu globalem Maßstab oder so Klimawandel. Also wenn du Klimawandel kannst du nicht alleine mit Architektur bemeistern, also du kannst es nur auch in Allianzen oder Bündnissen mit anderen machen. Und um diese gemeinsame Sprache zu finden oder sogar zu erfinden, das ist, glaube ich, so wirklich ja, so ein bisschen die größte, also einer der größeren Aufgaben der Architektur. Und das ist auch etwas, wo wir uns als Museum auch also sehr stark einsetzen. Ja, ich denke auch in diesem Hinsicht ist ja auch Film als Medium auch sehr, sehr interessant, weil also das ist auch anders. Also das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche oder unkonventionelle Architekturausstellung, weil nirgends in der Ausstellung siehst du eigentlich diese typischen Architekturausstellungen Material, also irgendwie Werkzeuge der Architekturausstellung. Also kein Modell, keine Zeichnung, keine Pläne, nicht mal Fotos, sondern es sind nur diese Objekte, wirklich so fast Fragmente und eben diese Filme. Und also ich denke, das macht auch diese Ausstellung auch für Leute, die nicht aus der Architektur kommen, auch vielleicht nahbar und verständlicher. Also man muss nicht unbedingt diese Expertise haben, Pläne lesen zu können, um eigentlich über die Architektur, die hier präsentiert wird, so ein bisschen um die zu verstehen. Und ich denke auch die Art und Weise, wie diese Filme aufgebaut sind, ne, dass sie ja auch quasi sehr persönliche Geschichten sind oder fast so sehr dramatische Geschichten, also irgendwie der Aufbau einer politischen Kampagne. Das gibt eigentlich dem Ganzen auch diese Architekturthema auch noch ein ganz anderer Lesart, denke ich, die wir auch sehr interessant fanden. Und deswegen wollten wir das auch bei uns zeigen.
Nein, sehr schön. Eben das Schlagwort, wo du gerade gesagt hast und jetzt drüber geredet hast, das narrative Schaffen überhaupt, oder? Und natürlich auch eine Art von Verführung natürlich oder Einladen, wie man es nennen möchte. Das hat sich sicher, du bist jetzt seit 8 Jahren im Museum tätig, sicher auch sehr geändert, oder? Die allgemeine Präsentation, wie jetzt eben gesagt, das könnte sehr technisch sein, das kann sehr erzählerisch sein. Kannst du diesen Wandel genau beobachten? Jetzt sagen wir mal, über die letzten 10 Jahre gab es einen konkreten Wandel, wie über Architektur kommuniziert wird in den Ausstellungen? Und falls ja, hast du vielleicht 1 oder 2 spannende Projekte, die du selber begleitet hast in den letzten 8 Jahren, wo du vielleicht auch zeigen kannst, wie der Wandel stattgefunden hat?
Ja, ich denke, durchaus gab es einen sehr großen Wandel. Es gab einfach eine sehr, sehr ziemlich radikale Öffnung des Museums hin zur Gesellschaft oder gesellschaftlichen Fragen. Ja, also wir haben auch immer wieder versucht, eigentlich mit unserer Ausstellung wirklich eben diesen Punkt, also die gesellschaftliche Relevanz eigentlich der Architektur so wirklich immer zu betonen, auch diese Ausstellung dann unterschiedliche Lesarten zu geben, die dann das sowohl für ein Fachpublikum als auch für ein Laienpublikum oder Nicht-Architektenpublikum eigentlich zugänglich zu machen. Es gab auch eine ziemlich, glaube ich, sichtbare und wichtige Verlagerung der Schwerpunkte weg von ja, etablierten Praktiken hin zu eher jüngeren aufstrebenden Praktiken, die eigentlich unserer Meinung nach so ein bisschen, ja, so Pionierarbeit geleistet haben, so in diesem Umdenken eigentlich der architektonischen Kultur oder der Baukultur. Ja, und dann auch allgemein, sagen wir mal, auf institutioneller Ebene, dann also gab es auch einen Wandel, also weg von dem Museum als ein Ort, wo man Sachen oder Objekte ausstellt, hin zu einem Museum als ein Ort, wo Leute zusammenkommen, eigentlich ein Ort des Austausches, des Diskurses. Und dass wir auch als Museum dann auch immer mehr versucht haben, dann ja aus unseren 4 Enden herauszugehen, Sachen im öffentlichen Raum zu machen oder Sachen Gastspiele, also Wanderausstellungen oder auch also zu Gast bei anderen Orten, also Büros, Museen, auch in der ganzen Schweiz waren. Also ich denke, das sind da auch so alles, was so ein bisschen gleichzeitig stattgefunden hat. Ja, so zwei, drei spannende Projekte. Ich denke für mich weiterhin Ein Projekt, worauf ich sehr, sehr stolz bin in den letzten 8 Jahren, ist eine Ausstellung, die ich 2022 kuratiert habe. Make Do With Now, neue Wege in der japanischen Architektur. Das ist eine Ausstellung, die eine, also hierzulande bis dorthin eine fast unbekannte Generation von japanischen Architekten zum ersten Mal in Europa gezeigt hat. Also eine Generation von, also ja, die Millennial-Generation der Architekten, so Leute, die alle zwischen 1975 und 1995 geboren sind. Und das hat eine ganz andere, das ist auch eine Generation, die einen ganz anderen Ansatz hat als die japanische Architektur, die man in der Schweiz immer noch gut kennt und die man auch verehrt. So, also es ist nichts mit Beton, nichts mit Glas, nichts mit diesen weißen Räumen, Minimalismus, das ist alles nicht mehr eigentlich so in der japanischen Architektur seit etwa 20 Jahren so wirklich jetzt Mainstream, sondern die Jungen in Japan, die arbeiten ja wirklich eigentlich fast ausschließlich jetzt mit Umbau, also vieles ist DIY, alles sehr low budget und es hat sich daraus eine sehr, sehr andere architektonische Sprache, die ein bisschen natürlich rau ist, ein bisschen herausfordernd ist, auch die ästhetisch zu empfinden, aber gleichzeitig auch auf ihre Art und Weise auch verführerisch ist. Ne? Und das war sehr spannend, auch das in die Schweiz zu bringen, weil das auf eine wahnsinnig große Resonanz gestoßen ist, vor allem bei den jungen Generationen. Und man würde meinen, okay, Japan und die Schweiz, also klar, natürlich auf der älteren Generation, vielleicht gibt es ja unterschiedliche Ähnlichkeiten, aber was für mich sehr interessant war, was dass diese Jungen, also die Studierende von der ETH oder EPFL dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, das ist genau das, was wir eigentlich als ein Vorbild gesucht haben, oder? Und die hatten es gar nicht auf dem Schirm, dass in Japan jetzt so das passiert. Und das hat dann auch ein bisschen zu einem, ja, ich denke auch zu einem vermehrten Austausch, also wieder also unter den Jüngeren eigentlich geführt, was auch sehr, sehr erfreulich ist. Und man sieht ja auch, ja, dass auch, also gewissermaßen natürlich in Japan hat es ja natürlich besondere Bedingungen, die haben eine schrumpfende Gesellschaft, also ökonomische Probleme, also Sachen, die wir in der Schweiz vielleicht noch nicht so kennen, aber gleichzeitig zeigt das eigentlich die Interessen, auch diese Suche nach einer neuen Sprache in der Architektur, das ist irgendwie so gemeinsam, ja. Das ist vielleicht ein Projekt und dann ein zweites Projekt, ganz kurz, war eine Ausstellung, die ich letztes Jahr verantwortet habe, What Was Could Be oder Was Wahr Werden Könnte, Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur. Also für uns auch ein ganz spannendes, aber auch, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen herausfordernd, aber, naja, gewissermaßen herausfordernd, weil auch Denkmalpflege ist ja eigentlich ein Thema, was auch in der breiten Gesellschaft irgendwie, also sehr, sehr präsent ist, aber gleichzeitig auch sehr, sehr emotional und sehr widersprüchliche Reaktionen hervorrufen kann. Also nicht nur in der Gesellschaft, auch in der Architektur. Also es gibt ja immer noch ein bisschen veraltetes oder erhärtetes Bild von der Denkmalpflege als etwas, was eigentlich so alles einfrieren will. Also gegen Veränderungen etc. ist, was das natürlich nicht ganz so stimmt. Also Denkmalpflege ist ein bisschen, es gibt ja viel nuancierteres. Also nuanciertes Bild, was wir versucht haben eigentlich mit dieser Ausstellung zu vermitteln und gleichzeitig auch ein bisschen diese Ebenen der Zusammenarbeit zwischen Architektur und der benachbarten Disziplin Denkmalpflege zu erzählen versucht hat. Also man sieht ja auch, dass die Interessen der beiden Disziplinen in den letzten Jahren also zunehmend aufeinander zugehen. Wenn die Denkmalpflege so wirklich eine Expertise in der Sorge, Fürsorge, in der Pflege um den Bestand hat, Architektur war herkömmlich oder traditionell so ein bisschen mehr mit der Schaffung von Neuen beschäftigt, aber in letzter Zeit auch, also aus ökologischen und ökonomischen Gründen, dann wendete sich ja viel mehr auch mit der Arbeit im Bestand zu. Und wo können eigentlich beide Disziplinen voneinander lernen? Das war so ein bisschen die zentrale Frage vielleicht für diese Ausstellung. Und was auch sehr interessant war, ist, dass auch eine Ausstellung war, die wirklich bei den Jungen sehr gut angekommen ist. Ne? Also dass auch für die Jungen dann irgendwie diese Thematik Denkmalpflege, auch vor allem diese Idee von Pflege, von dem, was da ist, also sehr, sehr zutreffend und für sie sehr ja, offensichtlich war und auch sehr wichtig war. Und wir haben ja auch so mit unterschiedlichen Formaten dann versucht, ein bisschen dieses Thema von Denkmalpflege auch ein bisschen informeller anzugehen. Also wir hatten auch eine performative Bar in der Ausstellung, also wo also alle paar Wochen dann Leute aus der Denkmalpflege und Architektur zusammenkamen und dann Drinks gemischt haben und dann konntest du eigentlich im informellen Rahmen über diese Themen eigentlich diskutieren. Und ja, also ich denke, das war auch ein Projekt, wo wir so ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, dass wir dann irgendwie so geschafft haben, vielleicht diese ja, etwas schwerfälligen oder sperrige Themen vielleicht für ein breiteres Publikum zu öffnen.
Du sagst eigentlich das Wort, also ein breiteres Publikum. Ich nehme daraus eigentlich, dass das SAM, das Architekturmuseum, sich in einem Wandel besteht und auch eben für ein jüngeres Publikum offen gehalten wird. Und ich kann es nur wärmlich empfehlen, dahin zu gehen. Es gibt auch Vorlesungen, haben wir vorher diskutiert oder darüber geredet. Das heißt, es ist etwas, es ist ein Museum, aber nicht altertümlich, wie man es sonst kennt, sondern macht jetzt die Türen auf und man soll unbedingt hingehen. Vielen Dank. Wir müssen leider jetzt das Gespräch beenden. Ja, es hat lustig gemacht, sagt man auf Schweizerdeutsch, zum dahingehen und ich werde sicher auch wieder Gast sein bei der nächsten Vernissage.
Vielen, vielen Dank, Junge, für das offene Gespräch.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, Samuel, was das für ein Gespräch war, das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich fand es wahnsinnig spannend, mit Yuma über die Groundwork-Ausstellung zu reden. Was wir noch haben, glücklicherweise oder schönerweise, ist unsere Voice-Messages vom letzten Mal. Weißt du noch, unsere letzte Frage, die wir gefragt haben?
Absolut.
Ich bin sehr gespannt, weil wir haben Rückmeldung bekommen, und zwar über Voice-Message sogar, von zwei Zuhörerinnen.
Und die Frage war beim letzten Podcast: Was war das letzte architektonische Werk, das dich überrascht hat? Das kann ein Kaffee sein, ein Durchgang oder auch ein oder renommiertes Gebäude sein. Und wir haben zwei sehr schöne Antworten gekriegt. Das eine werde ich mal abspielen.
Das letzte architektonische Werk, das mich wirklich positiv überrascht hat, war das neue Kunsthaus Baselland, weil es für mich ein sehr gelungener Beweis dafür ist, dass 1 plus 1 auch 3 ergeben kann. Man trifft nämlich auf eine ursprüngliche raue Einfachheit einer Lagerhalle, welche dann mittels eines gekonnten architektonischen Eingriffs und Einfügung von 3 Betontürmen in diese alte Struktur zu etwas einzigartigem Neuen wird. Dies ergibt nicht nur ein Spannungsfeld zwischen alt und neu, die Räume und das Licht bieten inspirierende Spannungsbögen zwischen der Architektur und der darin gezeigten Kunst. Und was mir dabei besonders gefällt, ist, dass eben diese Star-Architektur für einmal erstaunlich bescheiden und zurückhaltend ist, im Sinne und zugunsten der Kunst. Das ist sehr erfrischend.
Ja, schön.
Das ist eine Nachricht von Corinne aus dem Kanton Zürich.
Vielen Dank, Corinne vom Kanton Zürich. Wahnsinn, das Baselland. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass plötzlich diese 3 Türme da standen. Das war schon auch interessant, ne? Weil das war ja nichts, das war ja Brachland da oben, eigentlich beim Dreischwitz.
Ja, und das repräsentiert auch der Wandel einer Institution. Vorher war es ja neben dem Stadion, Jokeli-Stadion, in einem sehr industriellen Raum. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, wie die Wahrnehmung einer Institution, eines Museums, sich sehr stark ändern kann, wenn die Architektur sich verbessert oder anders wird oder mehr für ein Publikum irgendwie gebaut wird, für ein spezifisches.
Ja, sie hat gesagt, die Architektur lässt der Kunst den Raum. Wobei, ich finde es schon imposant, die Architektur persönlich.
Es ist sehr imposant, aber ich glaube, das Spannende an der Architektur dort ist, dass es viele verschiedene Sichtpunkte gibt. Die Architektur ist sehr offen gestaltet.
Ja, die Lichtschächte.
Die Lichtschächte. Und wenn man unten ist, kann man an verschiedene Orte an der Decke schauen und umgekehrt, wenn man oben ist. Also es ist sehr clever gemacht, indem es nicht zu verschachtelt ist, sondern hast immer wieder Sichtpunkte und neue Öffnungen.
Und gleichzeitig weißt du auch nicht, wo du bist oft. Ich finde das eigentlich noch erfrischend, dass ich das Gefühl habe, das Museum könnte riesig sein, aber gleichzeitig ganz klein. Also es spielt mit den Wahrnehmungen, finde ich. Und das macht die Kunst ja auch. Also deshalb auch ein Trip wert. Und dann habe ich noch eine bekommen, die hören wir jetzt auch gleich ab.
Hallo zusammen. Was mich architektonisch nicht mehr loslässt, war mein Besuch in Vietnam diesen Januar. Viele der Wohnungen sind wie in einem Tetris-Baukasten übereinander und ineinander gebaut. Von außen zu sehen und spannend zu betrachten in vielen verschiedenen Fassaden. Also viele Lebensräume unterschiedlicherweise kommen da zusammen und ineinander. Die meisten Wohnungen haben wenig Tageslicht, bis gar kein Tageslicht, sind wenige Quadratmeter groß und Das ganze Leben findet draußen statt. Zurück bin ich gerade auf Tour und in einer Gästewohnung und habe mich wahnsinnig gefreut über große Fenster, die aufgeteilt sind wie ein Triptychon und mir sehr viel Tageslicht reingeben. Was ich jetzt einfach so spannend fand, wie viel Individualismus bei uns in den vier Wänden stattfindet und dort zum Beispiel in Vietnam alles draußen stattfindet und geteilt wird. Vielleicht bringt euch das auf ein schönes Gesprächsthema. Ich freue mich, wieder reinzuhören. Liebe Grüße.
Ja, aber eine wunderschöne Beschreibung auch. Das Verschachtelte und wahrscheinlich auch die Suche nach möglichst viel Raum, effizient Raum nutzen, oder?
Ja, und auch wieder mit dem Licht.
Genau, genau. Und was auch spannend war, was er gesagt hat, ist auch der Unterschied zwischen, wo man sich vielleicht mehr auffindet, im Außenraum oder im Innenraum, oder? Und das eine ist vielleicht funktional und das andere ist vielleicht eher der Ort, wo man Energie auftankt. Und wir hier in der Schweiz haben natürlich häufig das Gefühl, in unseren eigenen vier Wänden können wir uns erholen.
Wir auf, genau.
Ja, ja. Also das ist auch sehr interessant. Ja.
Ist natürlich auch wetterbedingt, aber das ist mir auch aufgefallen. Ich war jetzt noch nie in Vietnam, aber in Indonesien ist es auch, es passiert alles auf den Straßen, die Hawkes und diese irgendwie, also irgendwie Chaos, aber funktionierende Chaos. Das ist eigentlich, also für uns natürlich komplett anders. Das waren unsere Voice Memos. Keep them coming.
Und jetzt noch zu allerletzt wollen wir natürlich noch unseren Culture Drop annoncieren. Es ist wieder mal Zeit. Es kommen wieder spannende Momente auf uns zu, wie zum Beispiel die Kunsttage Basel, wo man während 3 Tagen an 60 Orten moderne und zeitgenössische Kunst erleben kann. Das jährlich stattfindende Kunstfestival in Basel und der Region wird dieses Jahr vom 29. bis 31. August durchgeführt. Über 60 Galerien, Offspaces, Museen und Sammlungen präsentieren ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Führungen, Performancen und weiteren Veranstaltungen. Eine Art von Season Opening für Basel, die sich sehr schön eingelebt hat hier und wo wirklich jeder Mann, jede Frau hinkommt, um es zu genießen. Weitere Infos findest du unter basel.com/podcast.
Und im zweiten Culture Drop machen wir auf das Online-Magazin Portraits of a City aufmerksam. Basel lebt von kreativen Persönlichkeiten und wer gerne Näheres über diese Persönlichkeiten und ihren Praxen mehr wissen möchte, sollte im Online-Magazin Portraits of a City vom Basel-Tourismus stöbern. Hier öffnen Künstlerinnen, ArchitektInnen, Kulturschaffende und Gastropionierinnen ihre Ateliers, Bühnen, Küchen und geben Einblick in die Stadt abseits der Postkartenklischees. Jeden Monat kannst du Basel durch die Augen dieser Protagonistin neu entdecken und Orte, Ideen und Persönlichkeiten kennenlernen, die diese Stadt prägen. Weitere Infos auch unter basel.com/magazin.
Und unser Community-Aufruf dieses Mal ist natürlich etwas, das uns vielleicht aus der Stadt nimmt oder auch weg von den normalen Aufenthaltsorten, wo wir arbeiten, wo wir schlafen. Wir würden natürlich sehr gerne wissen, wenn es heiß wird und schön wird und man kann die Shorts anziehen und die T-Shirts, wo geht ihr gerne hin im Raum in der größten Region von Basel zum euch auftanken? Das kann natürlich ein meditativer Ort sein, das kann die Natur sein, aber das kann natürlich auch, wie gesagt, auch etwas sein, das mit Kunst, Design und Architektur zu tun hat.
Wir freuen uns auf eure Antworten. Ein Voice Message wäre natürlich toll, aber es kann auch einfach über Text sein. Auch wieder über basel.com/podcast. Ihr könnt euch gerne melden. Wir freuen uns. Und mit dem, Samuel, vielen Dank
vielen
für
Dank,
heute.
Sophie.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss zusammen.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören.